Zunächst einmal, Beat, du hast gesagt, das ist eine hochideologische Debatte. Das ist so, das merken wir in der Schweiz auch. Die Lösungen variieren von alle Flüchtlinge aufnehmen bis zu mit Kriegsschiffen die Grenze zumachen. Du hast gesagt, die persönliche Prämisse. Ich finde das eine gute Idee. Kannst du in zwei Sätzen sagen, wie du eine Lösung oder was du dir vorstellst? Was ist deine persönliche Einstellung dazu? Und das Gleiche möchte ich auch zu Pascal dann fragen.
Ja, ich möchte die Brille anlegen.
Aber bitte, damit wir das nachher auch auf der Webseite veröffentlichen können, halte das Mikrofon weit weg.
Okay.
Sonst plumpert es und das ist unhörbar. Ja. Einfach runter.
Ja. Selbstverständlich habe ich keine Lösung, weil das ist ein fast unlösbares Problem und es gäbe nur ganz, ganz pragmatische, allenfalls Lösungen. Es gäbe nur schlechte Lösungen und weniger, es gibt nur schlechte und weniger schlechte Lösungen. Weil meiner Ansicht nach sind viele Hilfswerke und auch Flüchtlingsorganisationen, so sehr ich die Arbeit schätze und bewundere auch, sind gefangen irgendwie noch ein bisschen in einer Denkweise, die heute nicht mehr praktikabel ist. Wenn in einem Konflikt in Biafra oder so, ich weiß nicht, vor 50 Jahren oder in anderen Konflikten, wenn da mal 50.000, 100.000 Leute flüchten, dann kann man die aufnehmen und verteilen. Wenn aber die Dimensionen derart sind, wie sie jetzt sind, da muss man das grundlegend, ganz grundsätzlich muss man das in Frage stellen, ob es da nicht andere Lösungen gibt. Das trifft für Libyen, für Syrien, meiner Ansicht nach für Syrien, ganzen furchtbaren Syrien-Konflikt zu. Es trifft aber auch für den Maghreb zu. Ich kann da eine ganz kurze Rechnung präsentieren, um diese Haltung auch ein bisschen zu belegen. Meiner Ansicht nach, also es gibt ungefähr 90 Millionen Leute im Maghreb ohne Ägypten. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Hälfte Männer, die Hälfte jung sind und wiederum die Hälfte frustriert, ganz schlechte Jobs haben, Taglöhner sind oder einfach miserable Lebens- und Arbeitsbedingungen haben, dann sind mindestens 5 Millionen Menschen, Männer, junge Männer, möchten gehen. Und das ist vermutlich eine realistische Einschätzung. Ob das jetzt 3, 4, 5 oder 6 Millionen sind, spielt eigentlich keine Rolle, es sind Millionen. Allein im Maghreb. Und im Maghreb ist es nur der Mangel an Perspektiven. Es hungert niemand im Maghreb. Es sind einfach miese Lebensbedingungen für die meisten Leute. Und das sind Zahlen, die natürlich erschrecken. Und da muss man sich die Frage stellen, was kann man angesichts eines solchen Migrationsdrucks überhaupt noch machen? Da gibt es eigentlich nur die Antwort, Lösung vor Ort. Anders ist es natürlich bei humanitären Katastrophen, wo man Leute ausfliegen sollte, die nicht behandelt werden können und so. Aber die Frage stellt sich meiner Ansicht nach auch in Syrien, aber da gebe ich dir gerne jetzt rein.
Ja, Pascal.
Ja, in Syrien, wie soll Hilfe vor Ort geschehen? Es braucht eine politische Lösung für Syrien und für den Irak. Das ist mal das Wichtigste. Und dann aber, wenn ich die Zahlen anschaue, nur den Libanon, und wenn ich dort in diesem Land bin und diesen Druck anschaue, wir uns nur noch diese roten Punkte nochmals in Erinnerung rufen, hol die Leute raus. So viel wie möglich. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist zu viel für den Libanon. Am Ende bricht der Libanon zusammen. Und die können ja nirgendwo anders hin als rundherum ist Syrien, unten ist Israel. Geht gar nicht. Irgendwo müssen die hin. Also, auch wenn die Hilfe vor Ort, und das ist ja auch der schweizerische Ansatz, natürlich der richtige ist, aber die Frage ist, wo wollen wir denn vor Ort helfen? Gerade im Syrien-Irak-Konflikt. Ohne dass wir damit nicht noch mehr Schaden anrichten, in diesen Orten, in denen, oder das Elend einfach dort so verlängern, dass es uns am Ende eben doch wieder auch um die Ohren fliegt, und zwar noch in einer viel schlimmeren Art und Weise.
Aber wenn wir die Zahlen von heute Morgen uns vor Augen führen, die Rainer Herrmann uns da auf den Tisch gelegt hat, bis 2050 100 Millionen Flüchtlinge, ist ja fast nicht, das ist ja unfassbar. Das wird von jetzt bis dahin wird das immer mehr zunehmen. Es wird mehr Kriege geben, mehr Verteilungskriege. Der Druck wird immer stärker werden und die bis jetzt diskutierten Lösungsvorschläge. Auch das, was ich aus deinem Referat herausgehört habe, ist sehr oft die Rede von den Direktjob, Flüchtlingsströme eindämmen. Das wird ein Teil oder wird das das gesamte Teil der europäischen Politik sein? Wir haben jetzt gesagt, was sein sollte. Das wird in diesem Moment offenbar nicht, man hört nicht auf uns. Was ist in den nächsten 10 Jahren die europäische Politik? Kann man da eine Vorhersage machen? Oder müssen wir 10 Jahre
warten? Rainer heute so schön gesagt. Ja. Man weiß es dann im Nachhinein, was man hätte
vorhersagen. Ja, doch, aber
nein. Also was schon, ich weiß, ich kann da nur von der schweizerischen humanitären Hilfe oder der Politik gerade im Verbund mit Syrien und Irak sprechen. Und da ist natürlich die schweizerische Politik ist Hilfe vor Ort. Versuchen dort Schulen zu bauen, versuchen dort Unterstützung zu liefern, versuchen dort nicht nur Geld zu geben, sondern vielleicht eben auch Leute hinzuschicken, die dann humanes Kapital aufbauen können, sodass diese Gesellschaften dort wieder irgendwie zum Funktionieren können. Aber das scheint mir ein Ansatz zu sein, der irgendwie nicht ganz, einfach bei dieser Masse, bei diesen Zahlen nicht geht. Und vor allen Dingen nicht schnell genug geht. Das ist ein großes Problem. Bis wir Lehrer ausgebildet haben, welche dann irgendwann wieder die Kinder in diesen Flüchtlingslagern ausbilden können, sind die schon lange in den Lagern der Dschihadisten. Und die Ressentiments innerhalb der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die nehmen so stark zu, dass sich dort ein wahnsinniger Druck aufbaut, den wir viel schneller nicht mehr kontrollieren können, als dass wir dort mit unserer an sich vielleicht logischsten Überlegung Hilfe leisten können, dass dort wirklich etwas aufgebaut wird, das diesen Druck dann mindern könnte, dass das so nicht geschieht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Darf ich kurz anknüpfen am Thema Dschihadismus? Wahrscheinlich ist es Ihnen bekannt, dass Tunesien der größte Lieferant ist, mindestens im arabischen Raum der größte oder zweitgrößte Absender, Lieferant, wie immer das man bezeichnen will, von Dschihadisten. Es sind nach offiziellen Angaben etwa 3000 junge Männer meistens nach Syrien, in den Irak gezogen. Es sind 12.000 daran gehindert worden. Das sind die offiziellen Angaben, da gibt es aber noch eine Dunkelziffer natürlich. Und das ist ja das Verrückte daran, dass die Migration der Maghrebiner im Moment fast ausschließlich Richtung Dschihad-Abenteuer geht und nicht nach Europa, wie sie nach Europa nicht mehr können, zum Teil auch nicht mehr wollen. Das ist eine sehr komplexe Debatte. In Libyen habe ich auch festgestellt, dass die Syrien-Flüchtlinge, dass man sehr Angst hat vor Syrien-Flüchtlingen, weil sie sich natürlich vermischen mit Syrien-Dschihad-Rückkehrern. Und haben beide libysche Regierungen außerordentlich Angst davor. Das nur so eine Klammer. Jetzt die Frage, was man, du hast gesagt, man müsste eben kurzfristig handeln können. So. Ausbildung von Lehrern, dass diese Millionen oder Hunderttausend Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Ja, natürlich, ich finde es auch ganz unglaublich, aber gleichzeitig werden die anderen Flüchtlingsströme aus Afrika anhalten, aus Mali und aus diesen Ländern. Das muss man einfach, wenn man Lösungen, realpolitisch machbare Lösungen wirklich suchen will und nicht nur Forderungen aufstellen will, muss man von dem ausgehen, dass diese Leute trotz Syrienkrieg weiterkommen wollen. Und da muss man einfach sagen, ja, wir nehmen jetzt zum Beispiel 100.000 Syrer, mit denen könnte ich persönlich allenfalls leben, aber die anderen kommen dann auch noch. Da müsste man eine Antwort haben, ja, was machen wir, wie gehen wir mit dem um?
Gut, die beiden Referenten haben keine abschließende Antwort, wie ich weitergehe. Und deshalb möchte ich die Runde fragen, ob wer möchte sich in diesem Minenfeld begeben? Ja, der Peter.
Ja. Nein, ich wollte nur eine Bestätigung haben von dir, Eisklappe. Von dir, Pascal, du hast vorher gesagt, diese Flüchtlingscamps in Libyen, in Libanon, hast du gesagt, holt die raus. Was hast du damit genau gemeint? Weißt du, eben holt die raus. Wohin?
Nach Europa. Nehmen wir Flüchtlinge auf. Ganz, ganz, ganz viele.
100.000, 200.000?
Ja, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Und so plötzlich und so sind wir, du fliegst sie raus.
Flugzeuge.
Ja, aber und wohin? Und wie? Und was? Und wo?
Zu uns, in unsere Gesellschaften, Platz machen. Wenn ich in der Schweiz das Wort Dichte-Stress höre, dann stehen mir alle Haare zu Berge. Ich weiß, das ist nicht viel, aber es sind noch ein paar. Weil dann führe ich euch mal nach Schatila oder in diese Flüchtlingscamps und das ist Dichte-Stress. Und da ist vor allem Dichte-Stress ohne jegliche Perspektive. Und meine Überlegung ist nur die, ich weiß, es ist unrealistisch und ich weiß das. Ich weiß, dass es eigentlich keine Lösung ist, weil niemand wirklich eine Lösung hat für das ganze Schlamassel, das da ist. Aber wir müssen diesen Druck so schnell wie möglich vermindern, damit diese langfristigen Maßnahmen, die ja richtig sind und die deswegen nicht gestoppt werden sollen, nämlich eben in die Schulbildung investieren, massiv, Schulen, nur schon Schulraum schaffen, nur schon irgendwie lebenswürdige Bedingungen schaffen. Die Schweiz macht da beispielsweise ganz viel im Norden von Jordanien, indem sie, oder auch im Libanon, ganz clevere Initiative eigentlich der Schweiz. Es gibt im Libanon viele Häuser, die werden mal so gebaut, ein Stockwerk, zwei Stockwerke, und dann kann man nicht weiterbauen, weil das Geld vielleicht ausgeht. Jetzt hat die Schweiz vielen dieser Hausbesitzer Geld gegeben, damit die den zweiten oder dritten Stock draufbauen können, der vielleicht mal angedacht war, vielleicht mal für die Familienerweiterung dann angedacht war. Dieses Geld ging an diese Familie, Cash, jetzt baut. Und dann nehmt ihr im Gegenzug für eine gewisse Zeit Flüchtlinge auf. Das ist alles richtig und das ist alles gut. Aber damit das überhaupt irgendwie zum Tragen kommt und dort nicht in einen solchen Strudel führt, dass das am Ende gar nicht mehr kontrollierbar ist, müssen wir dafür sorgen, dass jetzt nicht eine Stimmung entsteht oder jetzt eben nicht eine Dynamik entsteht, die am Ende auch all diese gut gemeinten Dinge und auch richtigen und wichtigen Dinge komplett zunichte macht. Und da hilft eigentlich nur, soweit es irgend geht, räumt das Gästezimmer und nehmt jemanden auf.
Würdest du eine Familie aufnehmen, gerade jetzt halt zu dir, hopp, hopp, hopp? Ich meine, das müsste ja jeder von uns, müsste ja irgendwie, es würden so viele Leute sein. Und dann, und das mit der Idee, ein paar Jahre und bis sich die Situation im eigenen Land verbessert hat und dann wieder zurück oder bei uns einfach integrieren?
Ich weiß, und jetzt bin ich voll im Minenfeld und stehe vielleicht als Naivling und weiß ich was auch immer. Ich bin so häufig in diesen Flüchtlingslagern. Und als das mit diesem Bashar geschah, diese Geschichte und alles, als es darum ging, wie können wir dem helfen oder nicht, und es ging darum, dass er, wie gesagt haben, die Operation würde etwa 6.000 Dollar kosten. Und ich war da und war am Ende, habe ich gesagt, ich zahle das. Und ich glaube, ich würde auch, wenn das irgendwie ginge, auf legalem Wege, ich würde eine Familie aufnehmen. Aber du hast schon recht, man geht da sofort, man fällt vom einen ins nächste, weil diese Familie von Bashar, 45 Leute,
ist es nicht so, Pascal und Corinne, wir müssen hier jetzt wirklich klar trennen zwischen diesen humanitären Katastrophen, ohne dass nach dem Zweiten Weltkrieg hat es so etwas nicht gegeben in unserer Umgebung, und dieser ebenfalls schlimme Situation südlich des Saharas. Also die leben auch nicht gut, nur der Druck der Flüchtlinge aus Gegend, die du beschrieben hast, ist ein anderer als dieses unmittelbare Bedürfnis. Also man kann ja gar nicht sagen, ihr müsst zu Hause bleiben in Syrien, weil es dieses Zuhause nicht mehr gibt. Und man muss natürlich die Frage stellen, wer hat die Verantwortung? Und ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, wir sind immer schuld. Aber die internationale Gemeinschaft, auch Russland, China, Europa, USA, tragen ein Mitschuld für das Schlamassel. Aber das ist etwas anderes. Weil wenn jetzt die zweite Frage kommt, ja, seid ihr bereit, neben der Familie, nehmen wir die syrische Familie auf, seid ihr bereit, auch noch eine Familie aus Nigerien und aus und aufzunehmen? Irgendwann sagen die Leute vielleicht nicht, das wollen wir nicht.
Meiner Ansicht nach besteht eben das Problem darin, dass Europa Migrationspartnerschaften mit allen Ländern südlich am Mittelmeer Saum und auch zum Teil auch in den Sahelstaaten aufbauen muss, weil es ist ganz klar, Europa kann nicht nur dicht machen, das ist auch meine ganz klare Überzeugung, Europa muss diesen Ländern Möglichkeiten der legalen Migration anbieten. Es ist vollkommen absurd, dass in Algerien beispielsweise 5.000 oder 10.000 Leute sind, die können fast perfekt Deutsch und die können nicht nach Deutschland kommen, nicht in die Schweiz kommen. Das gleiche gilt für Marokko. Diese Leute können nicht kommen. Das muss doch möglich sein, dass Leute, die die europäische Kultur lieben, die Sprache sprechen, nicht Integrationskurse auf dem untersten Level brauchen, dass die auch mal nach Europa kommen können. Wir müssen also die Türen ein bisschen öffnen, wir müssen Fenster öffnen Richtung Maghreb und Sahel. Und sonst läuft gar nichts. Da haben diese Länder auch recht. Die wollen im Gegenzug, wenn sie unsere Grenzen sichern, wollen sie im Gegenzug was. Und darum ist es eben, braucht es eine Gesamtschau. Und darum habe ich gewisse Zweifel daran, ob es möglich ist, in dem Stil zum Beispiel jetzt 1 Million Menschen aus Syrien in Europa aufzunehmen, weil die anderen wollen auch kommen und die machen Druck. Das ist wirklich ein
Dilemma. Jetzt, ich habe 2, 3, 4 Wortmeldungen. Zunächst Inga, war zuerst Erich, Peter, also zuerst Inga. Ja, musst aber das Mikrofon.
Entschuldigung. Ich wollte nur, ich habe keine Frage. Das Mittlere, sondern eine Anmerkung. Es gibt ein Beispiel in der Geschichte, wo Flüchtlinge aufgenommen wurden, die vietnamesischen Bootsflüchtlinge. Also es sind Evakuierungsmaßnahmen im großen Maßstab möglich. Und mir geht es ein bisschen ähnlich wie Pascal, dass mich das erschüttert, dass über sowas überhaupt nicht diskutiert wird, weil ich auch die Flüchtlingslager kenne und auch das Elend und denke, diese Menschen entgehen Giftgasangriffen, Barrelbombs, den schlimmsten Verbrechen und wir diskutieren nur darüber, die Grenzen dicht zu machen. Ich frage mich, wie weit sind wir eigentlich gekommen in Europa, dass wir jegliches Mitempfinden verloren haben. Das ist keine Antwort auf die Frage.
Nein, vielen Dank.
Also erstens bin ich auch ratlos, das ist Nummer eins. Zweitens frage ich mich auf der anderen Seite, warum eigentlich der Westen einige der Herrscher in der Region selbst nicht mehr in die Pflicht nimmt. Was tut Saudi-Arabien für die Aufnahme von Flüchtlingen? A. Was tun die Emirate? Was tut Katar? Was tut Kuwait? Was tun die? Sie machen ja genau das Gegenteil. Die gehen hin und heizen diesen Konflikt, also den Syrien-Konflikt, noch an. Und die westliche Gemeinschaft macht auch davor die Augen zu. Der König starb in Saudi-Arabien, die westlichen Politiker gingen hin, haben sie ja ganz am Rande noch schnell gesagt, also diesen Blogger, bitte, peitscht den doch nicht mehr aus, oder tut es, wenn ihr es tut, vielleicht ein bisschen harmloser, was weiß ich, was gesagt wurde. Und man tat, als sei das Courant normal. Wir, der Westen, nimmt diese Region, dort wo sie nämlich noch funktioniert, nicht in die Pflicht. Und dann kommt unser Schuldgefühl. Ich habe auch ein fürchterliches Schuldgefühl in Bezug auf das, was da geschieht. Und ich sage, man muss was tun. Ich weiß nicht, was zu tun wäre, muss ich jetzt auch wieder sagen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dieser Syrien-Konflikt, ja, da haben wir die große Zahl der Flüchtenden. Und ihr alle sagt ja zu Recht, die können ja dorthin nicht zurück. Das ist ja nicht einfach ein Bürgerkrieg, das ist ein Stellvertreterkrieg, der auf syrischem Boden ausgetragen wird. Und da tut man einfach, als sei Courant normal. Die Katari, die dürfen ihre Hotels, mit denen sie wahrscheinlich Verlust machen, in der Schweiz weiter aufbauen, auf dem Birkenstock, und in Bern werden sie weiter erneuert. Die Katari sind in der Credit Suisse, sind sie im Verwaltungsrat drin, weil sie da so viel Geld reingesteckt haben. Sie kaufen ganze Bankenviertel in London auf, finden wir alles toll, da kommt das Geld her. Aber wer nimmt die eigentlich mal in die Pflicht? Nein, wir möchten ja Courant Normal und Harmonie haben mit denen. Da ist ein Riesenmangel. Und wenn man spricht davon, dass Europa in der Pflicht ist, dann sind die auch in der Pflicht.
Erich, ich gebe dir völlig recht, vor allen Dingen in den politischen Dingen. Aber was hat Rainer Herrmann heute auch gesagt? Wie ist die Arbeitslosigkeit in Saudi-Arabien? Wie sieht es dort dann auch perspektivisch aus? Und da ist mein Ansatz einfach, es gibt den ersten rein humanitären Schritt, Leute an Leib und Leben, ihnen Sicherheit zu geben. Und da hast du völlig recht, das kann man machen. Aber es gibt am Ende längerfristig dann keine Perspektive, welche diese Region wieder aufbauen wird. Politisch komplett richtig.
in die Pflicht nehmen, weil er eine politische Lösung muss. Das ist mal das Allererste in Irak und in Syrien. Und da müssen als allererstes mal die Herrschaften in Saudi-Arabien, in der Türkei, im Iran und so weiter und so fort in die Pflicht genommen werden.
Also wer möchte zu diesem Problembereich, nämlich wir haben zwei Problembereiche, nenne ich mal Afrika und Syrien. Wer möchte zu Syrien etwas sagen? Also Albrecht und Dings, also zunächst Albrecht, Joost und Inga.
Ich möchte nur die These von Inga Rock unterstützen. Wir denken viel zu kleinlich. Wir müssen die Prioritäten sehen und da hat Pascal sicher recht. Die Priorität ist doch die, dass die echten Kriegsflüchtlinge, die haben jetzt einen Bedarf und der muss zuerst geregelt werden. An zweiter Linie kommt dann die politische Lösung oder parallel dazu. Und die Zahlen dürfen uns nicht schrecken. Als die Bourbaki-Armee in die Schweiz kam, hat die Schweiz, die damals anders ausgerichtet war, innerhalb 2-3 Tagen Hunderttausende aufgenommen. Und dann können wir das heute auch.
Danke. Ja, nachher Joost.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die sogenannten echten Flüchtlinge aus Syrien nach 5 Jahren, ich nehme mal an, in 5 Jahren ist in Syrien Ruhe. Vielleicht ist das auch so optimistisch, ja. Aber es wird eine Zeit kommen, wo das ausgeblutet ist und irgendwie wieder aufgebaut werden kann. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann die syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat gehen? Ich kann mich erinnern, 56, das ist auch eine Jahreszahl, als die Ungarn aufgenommen wurden, das war gegen 100.000, war kein Problem, das aufzunehmen. Der Wille war da in der Bevölkerung, das ist vielleicht der Unterschied, oder? Und ein großer Teil dieser Ungarn gingen dann wieder zurück. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ähnlich wäre?
Das hängt ganz entscheidend davon ab, was für Perspektiven sind dann zumal in der Heimat möglich. Und genau das ist ja mein entscheidender Punkt, weshalb ich jetzt sage, wir müssen den Druck so stark mildern, dass vor Ort Perspektiven bestehen bleiben, dort wo sie noch gibt, nämlich im Libanon und rundherum, und dass dann nachher wieder Perspektiven entstehen können, wenn in Syrien und im Irak nicht in 5, in 10, 20, 30 Jahren vielleicht irgendwie wieder ein normales Leben möglich.
Pascal, darf ich deine These noch etwas plakativer überspitzen? Sie kommen entweder jetzt direkt oder sie kommen über den Umweg des Dschihads zu uns?
Ja, und sie kommen dann nicht zu Hunderttausenden, sondern noch mehr. Weil ich glaube, diese ganze... Ja.
Okay, Inga.
Moment. Aber ich meine, wenn man so argumentiert, dann ist es eine... Dann sind wir in einer Kriegslogik drin. Das muss man einfach sehen. Dann ist das eine vollkommen andere Situation. Es gibt ja jetzt bereits schon Befürchtungen, dass unter den Flüchtlingen eben Dschihad-Rückkehr, die Triage kann man fast nicht mehr machen, ist außerordentlich schwierig. Ich behaupte einfach, wenn ein erster Anschlag passiert in Europa von Syrien-Rückkehren, die via Libyen kommen beispielsweise, dann wird die Aufnahmebereitschaft um den Faktor 10 nochmal sinken. Das ist einfach Fakt. Zum zweiten Punkt, die Leute werden, die Syrer, die man einlädt, ich muss jetzt leider mal diese Rolle ein bisschen spielen, ich bin kein hartherziger Mensch, aber diese Leute werden eine Generation nicht zurückgehen. Die Leute aus dem subsaharischen Afrika, sogar schon aus Marokko, die gehen nicht mehr zurück, wenn sie einmal den Fuß in der Schweiz haben. Ich muss es einfach so klar sagen, mit 30 Jahren Erfahrung, weil ich weiß doch Leute, jemand hat einen Posten als...
Erst darf ich das, ja. Das der zweite Teil, Afrika.
Ja.
Das ist ein ganz anderer Fall. Ich möchte zuerst, okay. Weil es gibt einige Wortmeldungen. Zunächst noch Inga als Antwort auf Erich und dann Rolf.
Ich wollte auch noch was zu Joost sagen, zu der Rückkehr. Ich weiß aus dem Irak, Deutschland hat ja sehr viele Irak-Flüchtlinge in den 90er Jahren aufgenommen. Und von denen sind nach 2003 sehr, sehr viele wieder zurückgekehrt, weil sie eine Perspektive hatten, eine bessere Perspektive aus ihrer Sicht im Irak als in Deutschland. Also sowas kann sich sehr schnell ändern. Dann wollte ich aber dir, Erich, gerne ein bisschen widersprechen. ich finde, man kann die Golfstaaten in vielen Punkten kritisieren in ihrer Politik in Syrien, gar keine Frage, ne, was da zum Teil getrieben wird. Aber in der Flüchtlingspolitik, finde ich, ist die Kritik zum Teil unberechtigt. Kuwait ist eines der wichtigsten Geberländer heute für die UNO, für Nothilfe. Die UNO hat gestern, glaube ich, einen Appell rausgegeben, dass sie im Irak, wo es 2,8 Millionen Vertriebene inzwischen gibt, wachsende Zahl seit letztem Jahr, dass nur 8% der Projekte finanziert sind. Und da ist Kuwait, hat in den letzten Jahren versucht, sich als ein Land zu präsentieren, das da eine Vorreiterrolle spielt. Also insofern ist da ist der Westen, erfüllt seine Versprechungen zum Teil nicht, die er gemacht hat, was solche Zahlungen angeht.
Gut, dann möchte ich gerne Rolf Swaron.
Ich teile die Betroffenheit und habe auch keine Lösung. Ich habe nur die eine Angst, dass wir das Potenzial, das wir quer durch Europa haben, von 30% xenophoben Bürgern, die aktiv sind, vom Vereinigten Königreich über Frankreich, von Österreich gar nicht zu reden, die Schweiz bescheidenermaßen nennen wir auch nicht allzu prominent, aber wir kennen es. Und es ist das Gleiche in Schweden und in Belgien etc., dass wir damit das Potenzial dieser 30% xenophoben Parteien auf ein Niveau heben, dass wir nicht einmal das, was wir heute im Kleinen tun können, überhaupt noch weiter tun können. Und hier habe ich die Antwort eben auch nicht.
Ja, da kann ich nur sagen, dass ich auch sehr froh bin um diese Diskussion jetzt, weil ich bin der Auslandkorrespondent, bin per Definition im Ausland und bin in dieser Region unterwegs. Und genau diesen Gegenpart, der rein nur logisch ist, hat mit humanistisch nichts zu tun, hat mit human nichts zu tun, ist einfach nur eine Logik. Das bedenke ich da natürlich dann nicht, weil ich das nicht mitbekomme, nicht sehe.
Ich habe noch mehrere. Zunächst einmal Rainer, Ute und Stefan.
In meiner Entgegnung auf Inga komme ich auf dasselbe Ergebnis. Inga, ich, bei aller Freundschaft, du hast vorher gesagt, wir haben jegliches Mitempfinden verloren. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich weiß nicht, wie viel sie in der Schweiz aufgenommen haben im letzten Jahr. In Deutschland haben wir offiziell 400.000 Flüchtlinge aufgenommen. Anstieg stark steigend. 400, doppelt so viel wie unser Freiburg, halb so viel wie mein jetziges Frankfurt. Europa war mal Auswanderungsland, Richtung Amerika, auch in meiner Familie. Amerika war damals ein freies Land. Jetzt kommen sie in einen stark besiedelten Kontinent. Wenn wir wollen, dass Front National, UKIP und alle anderen und Wilders und Pegida die Regierung stellen, Schleusen aufmachen, aber dann ist unser sozialer Friede weg.
Ja, ich wollte sagen, natürlich bin ich dafür, dass wir den echten Flüchtlingen helfen. Aber in der Zwischenzeit gibt es ja auch diese organisierten Verbrecherbanden, die sich unter die Flüchtlinge mischen. Wer garantiert mir, dass die, die in unser Land kommen, auch wirkliche Flüchtlinge sind? Denn die wirklichen Flüchtlinge, die gehen sicherlich eines Tages zurück. Aber die anderen machen unsere Straßen unsicher. Es ist ja in der Zwischenzeit so, dass wir alleine in St. Gallen abends, wenn es dämmert, nicht mehr alleine in die Stadt gehen. Es ist wirklich so.
Aber
wer garantiert mir das?
Aber das ich meine, ist, also, Moment. Das Aufnahmeverfahren für einen syrischen Flüchtling über das UNHCR Resettlement Programm, das tröpfchenweise auf legalem Weg diese Flüchtlinge aufnimmt, dauert mindestens ein Jahr, eher anderthalb, aus dem Grund, weil die Nachrichtendienste in unseren Ländern auch noch mal ganz genau überprüfen wollen und das versuchen, wer da kommt.
Und dann sind es ja nicht nur syrische Flüchtlinge.
Moment, wir sprechen ja jetzt von den syrischen Flüchtlingen.
Ja, wir sprechen jetzt wirklich von den syrischen. Ich möchte da noch mal darauf hinweisen, wir haben zwei verschiedene Probleme.
Und ich möchte eines noch sagen, es wird emotional und es wird heftig und das ist auch gut so, weil es ist eine wahnsinnig wichtige und für unsere Gesellschaften enorm entscheidende Diskussion. Ja. das, was der Rainer Herrmann gesagt hat. Wenn wir aber in diesem Ding drin sind, also wenn wir aufnehmen, dann gerät die Gesellschaft bei uns komplett außer Rand und Band. Und wenn wir zu wenig machen, ich sage ja auch nicht alle aufnehmen, was ich eigentlich sagen will ist, zum Beispiel am Beispiel Libanon, nehmt so viele raus, damit der Libanon weiterhin eine funktionierende Entität und Gesellschaft bleibt. Weil wenn wir das jetzt nicht tun, dann bleibt die das nicht im Libanon. Und das heißt also, wenn wir zu viel aufnehmen, dann geht es bei uns drunter und drüber. Wenn wir gar nichts machen, dann werden im Nahen und Mittleren Osten noch mehr Gesellschaften komplett kopfüber und rundherum und weiß ich was und in einen Strudel hineinreißen. Da sind wir in einer beidseitigen Negativspirale, aus der wir an sich nicht mehr rauskommen.